Ich habe das große Vorrecht, euch jetzt heute in die Zeit meiner Jugend zu entführen. Das waren die goldenen 90er. Ich habe eine kleine Collage vorbereitet. Und für alle, die nicht in den 90ern aufgewachsen sind oder für alle, die nicht in den 90ern in Deutschland aufgewachsen sind, kommt es wahrscheinlich vor wie eine Reise in eine komplett fremde Welt. Also alle, die das nicht kennen, werden wahrscheinlich kaum nachvollziehen können, wie das Lebensgefühl war in dieser Zeit. Und ich nehme euch einfach mal in einen beliebigen Tag im Jahr 1993 mit. 1993, da war ich 15 Jahre alt. Also noch so ein halbwüchsiger Seicher, der in Überlingen zur Schule gegangen ist. Ich bin aufgestanden morgens, habe mich angezogen, hier natürlich im Jeans-Look meistens. Meine Converse-Schuhe, Nikes hatte ich noch keine, und bin dann mit meinem Mofa Kreidler Flori 50 nach Überlingen in die Schule gefahren. Nebenher habe ich Musik gehört, natürlich, ich hatte den Walkman, kein Discman, das hatten nur die ein bisschen betuchter waren. Musik von Kassette und später dann von CD. Und der Sound, den ich im Ohr hatte, den sehen wir auch, das war so Nirvana, Tote Hosen, Böse Onkels, das war so ein bisschen... Ich fand es hart und habe mich dann auch entsprechend hart natürlich gefühlt. Gell? So war das. Schule selber war total entspannt. Pisa wusste keiner, was es sein soll. War wohl eine Stadt in Italien. Das war echt komplett ruhig. Also es war eigentlich immer gechillt. Wir hatten auch praktisch keine Mittagsschule. Schule war ein soziales Event. Wir haben uns getroffen und nachmittags hatte ich Zeit. So wie alle meine Freunde auch. Und was haben wir getan nachmittags? Wir haben uns getroffen. Jeder kam mit seinem Mofa und dann sind wir durch die Gegend gefahren. Haben uns irgendwo niedergelassen, dann haben wir Rothändle-Zigaretten geraucht, gell? Haben uns nochmal noch stärker und mächtiger gefühlt, gell? Ganz harte Männer. Über uns ein Flugzeug der Swissair, gell? Wir haben davon geträumt, in die weite Welt und vor allem nach Amerika zu fliegen. Das Lebensgefühl war speziell. Die Zukunft war nicht gerade rosig. Unsere Lehrer haben uns gesagt, ich erinnere mich an einen Lehrer, der sagt, mit dieser Generation hat Deutschland wohl keine Zukunft, wenn ich euch so anschaue. Wir hatten eine schwere Wirtschaftskrise, es war ja auch eine Wirtschaftskrise. Und die großen Themen waren Überbevölkerung, Waldsterben, Peak Oil, so. Das war so die dunkle Zukunftsszenario. Aber gleichzeitig war es eine stabile Zeit. Also Politik hat uns null interessiert. Warum? Weil da nichts los war. Gell? Also seit wir denken konnten, war die Welt in der Herrschaft von zwei Männern, Papst Johannes Paul II. In Rom und Helmut Kohl in Bonn. Gell? Die zwei, die waren immer da und man hatte das Gefühl, die werden auch wohl ewig leben. So war das. Und sonst war auch, aber es war auch stabil. Es gab auch keine Feinde oder irgendjemand, den man als Feind hätte wahrnehmen können. Amerika, das waren sowieso die Guten, die Vorbilder, die Freunde. Russland, die waren auch super, die haben uns ja die DDR geschenkt. Das habe ich nur irgendwie mitbekommen als 12-Jähriger. Von China hatte ich keine Ahnung, das war überhaupt gar nicht präsent. Es war schon ein Gefühl der Ordnung und der Struktur. Und so, wir leben in einer Welt, die organisiert ist, wo man miteinander reden kann. Natürlich gab es die Bundeswehr, das hat uns junge Männer auch beschäftigt, aber das Thema Krieg war null ein Thema. Da ging es mehr darum, wo habe ich es besser? Mache ich einen Zivildienst? Was ist bequemer? Gell? Wo habe ich das schönere Leben? Wo kann ich mehr chillen? Das waren eigentlich die Hauptfragen, wenn es um Wehrdienst ging. So, das war das Gefühl der 90er. So bin ich aufgewachsen in dieser Zeit. Jetzt springen wir in ein anderes Jahr, ins Jahr 2022. Denn in diesem Jahr hatte ich einen inneren Impuls, den ich noch nie zuvor gespürt habe. Und er war so stark, dass ich mächtig über mich erschrocken bin. Und ich habe eine Weile gebraucht, um das einzuordnen. Und ich habe es bisher auch noch nie irgendjemandem erzählt. Jetzt mache ich es gleich ganz groß in der Predigt. Kann man ja machen. Das Jahr 2022, das war das Jahr im Februar, manche erinnern sich, oder mit Sicherheit alle, die es erlebt haben, das Jahr, als sich eine riesige russische Armee an der Grenze zur Ukraine aufgebaut hat. Und es herrschte so eine Spannung. Wird es hier einen Krieg geben oder nicht? Und wir haben das hier in der Gemeinde diskutiert. Wir haben das auch sogar mit unseren Predigten versucht, da irgendwie Antworten zu geben. Aber es lag nur eine große Spannung in der Luft. Und dann kam dieser eine Tag, an dem Tausende Soldaten über die Grenze in die Ukraine einmarschiert sind. Und es war klar, okay, hier gibt es jetzt gerade mitten in Europa einen Krieg. Hier passiert was Neues. Gell? Hier hält sich keiner mehr ans Recht, sondern hier ist jemand, der hat einfach nur Macht. Und er nutzt die Macht, um sich zu nehmen, was er sich nehmen will. Das ist jetzt eine verkürzte Leseart, das ist mir schon klar. Aber so war dieses Gefühl. Gell? Ihr habt ja gehört, ich komme aus den 90ern, da gab es Ordnung, da gab es Regeln, da gab es klare Strukturen. Und plötzlich ist es wie weg. Ja, plötzlich kommt da jemand und nimmt einfach, und jeder, der die Macht hat, nimmt sich einfach, was er sich nehmen will in dieser Welt. Und ich hatte Angst. Ich hatte Angst um mich und um unsere Kinder. Und ich habe darüber nachgedacht, das hat mich natürlich bewegt, das war überall ein Gespräch, wo ich war, wir haben hier drüber geredet und im Hauskreis und sonst wo, egal wo, war das ein Riesenthema. Und dann hatte ich im Nachdenken plötzlich den Impuls, so dieser Gedanke war in meinem Kopf, und ihr seht es hier gleich, wie schön wäre das, wenn Deutschland eine Atombombe hätte. Gell? Ich würde mich sicher fühlen. Gell? Ich habe plötzlich so ein, Atomwaffen war für mich bisher das Schlimmste, was es gibt, so ein zärtliches Gefühl. So ein Gefühl von Sicherheit. Gell? Für mich, für meine Frau und für unsere Kinder, für meine ganze Familie. Und dieser Impuls war so stark, dass ich so über mich erschrocken bin, dass ich jetzt plötzlich meine, von Waffen bekomme ich Sicherheit und Frieden. Das war also extrem. Aber was ich, glaube ich, wahrgenommen habe, haben viele wahrgenommen. Es kamen dann diese berühmten Zeitenwende und seither ist ja Deutschland am Aufrüsten. Und ich habe den Eindruck, auch in der unsichtbaren Welt hat sich was verändert. Also wo wir bisher, sage ich mal jetzt, ich sage es jetzt vereinfacht, in den 90ern und 2000ern und 2010ern, die Götter vom Geld und vom Wohlstand und vom Reichtum und vom Wachstum angebetet haben. Und das sind Götter, die brauchen Regeln, die brauchen Stabilität. Gibt es jetzt plötzlich ganz neue Götter. Jetzt kommen wieder die Götter des Krieges, der Macht und der Stärke, die wir anbeten und von denen wir uns Sicherheit erwarten. Deutschland hat immerhin das vierthöchste Militärbudget weltweit. Es wird aufgerüstet auf Teufel komm raus, damit wir sicher sind oder uns sicher fühlen. Jetzt springen wir ins Jahr 0 plus X und wir sind bei einem Ereignis dabei, das sich zugetragen hat in der Nähe der Stadt Caesarea Philippi. Jesus ist dort mit seinen Jüngern unterwegs. Wir können das nachlesen, Matthäus hat das alles aufgeschrieben, das wäre die nächste Folie. Und da lesen wir, als Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und wenn Jesus vom Menschensohn spricht, dann meint er sich selber. Wer die Bibel kennt, das Buch Daniel, da gibt es den Menschensohn und Jesus lehnt sich daran an und sagt, also er meint sich selbst. Die Frage, die Jesus stellt, ist, was denken die Leute, wer ich bin? Für wen halten mich die Leute? Also wir haben Jesus, wir haben seine Jünger oder Schüler oder Lehrlinge oder Freunde, wie man sie bezeichnen will. Und da ist nur eine Sache wichtig, wir sind in der Nähe der Stadt Caesarea Philippi. Das wird jetzt hier niemand was sagen, aber damals, zu dieser Zeit, als Jesus gelebt hat und mit seinen Jüngern da unterwegs war, war Caesarea Philippi ein mächtiges, religiöses, spirituelles Zentrum. In dieser Stadt, da hat man den Gott Pan angebetet. Ich habe ein Bild dabei, wie der ausgesehen hat, wie man sich den vorgestellt hat. Und nicht nur in dieser Stadt hat man diesen Gott Pan angebetet, sondern die Menschen sind auch in die Stadt gekommen, um diesen Gott Pan dort anzubeten. Gib schon mal kurz den Pan, Dennis. Das wäre die nächste Folie. Jawohl, hier seht ihr ihn. So hat man den sich vorgestellt. Interessant, die Teufelsbilder vom Mittelalter, die orientieren sich genau an diesem Gott Pan. Der Pan ist ein Hirtengott, gell? Das ist ein Gott der Triebe, das ist ein Gott der Wildheit, gell? Das ist so ein, den kann man irgendwie nicht bändigen, der lebt im Wald. Und vor allem, wenn der kommt, wisst ihr, was dann passiert? Dann entsteht Panik. Panik, das Wort, das deutsche Wort Panik, kommt von diesem Gott Pan. Auch übrigens die Panflöte hat man zu seinen Ehren gespielt. Aber das ist natürlich ein mächtiger Gott, weil der kann unter den Menschen Panik erzeugen. Und wer diesen Gott auf seiner Seite weiß, der hat natürlich wirklich Macht. Man könnte sagen, das ist auch so eine Art spirituelle Atombombe. Gell? Wenn ich den Pan zünden kann, dann haben die Leute Angst. Dann sind sie in Angst und Schrecken. So wie die Atombombe auch funktioniert. Mit Angst und Schrecken. Und mitten in dieser Stadt war noch eine große Felsengrotte. Da hat man gemeint, da ist das Tor zur Unterwelt. Und genau da, wo die Menschen diesen Gott Pan anbeten, der die Panik verbreitet, der Gott der Triebe, der wilde Gott, kein Gott der Ordnung. Gell? Genau da stellt Jesus sich hin, um zu fragen, für wen halten die Leute den Menschensohn? Kann man fragen, wo wäre denn Caesarea Philippi heute? Also wenn Jesus heute unterwegs wäre mit seinen Jüngern, ich nehme an, es wäre heute auch nicht mehr zu Fuß, mit dem Reisebus wird er rumfahren, gell? Wo würde der Bus halten? Und wo würden die Jünger aussteigen? Wo würde Jesus aussteigen? Und wo würde Jesus die Jünger fragen, für wen halten die Leute den Menschensohn? Bis vor 5, 6 Jahren hätte ich vielleicht gesagt, irgendwo an der Börse in Frankfurt oder so, gell, das ist vielleicht auch so ein Caesarea Philippi, auch so ein geistliches Zentrum, weil da wird Geld steht da im Zentrum. Heute würde ich denken, vielleicht wäre es was Militärisches, vielleicht wäre es heute ein Dock, wo ein Flugzeugträger gebaut wird. Die mächtigste Waffe. Wer einen Flugzeugträger hat, der kann Panik verbreiten. Egal, wo der hinfährt, die Menschen sind machtlos. Sie können sich nicht wehren. Das ist die mächtigste Waffe, die es im Moment auf der Welt gibt. Und ich stelle mir das vor, Jesus kommt da mit seinen Jüngern, steigt aus dem Bus aus und im Hintergrund dieser Flugzeugträger, gell, Panzerstahl, der geschweißt wird, Soldaten, die da, alles strotzt von Energie, alles strotzt von Macht, von Stärke, gell, auch von Aggression, gell, und von Drill. Die schaffen, da wird geschweißt und geflext und Soldaten schreien rum, alles. Gell, die ganze militärische Energie wird da sichtbar, die Kraft wird da sichtbar. Und direkt davor stellt sich Jesus. Und er fragt seine Jünger, was denkt ihr, für wen halten die Menschen mich? Und dann kommen ganz unterschiedliche Antworten. Die Jünger, die geben dann zur Antwort, das wäre die nächste Folie. Die einen halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes. Also irgendwie ist da der Kopf wieder drauf und du bist wieder da. Gell? Also Johannes, du bist, die Menschen denken, du bist sowas wie ein Prophet, Johannes der Täufer, den, der gerade getötet wurde. Andere halten dich für den wiedergekommenen Elia. Und bei Elia wissen wir ja, oder viele wissen es, der war ja ein Prophet im Alten Testament und der ist ja nie gestorben, der ist ja direkt in den Himmel gefahren. Das heißt, der hatte noch irgendwie das Ende vom Leben übrig. Da war noch was gut, gell? Und deshalb hat man immer damit gerechnet, dass der Elia wiederkommt und sein Leben auf der Erde noch sozusagen fertig lebt. Jesus könnte ja der sein, der Elia, der jetzt da quasi sein Leben fertig lebt. Oder wieder andere meinen, du seist Jeremia, auch da wissen wir das Ende nicht so ganz genau, da gibt es viele Spekulationen. Oder einer von den alten Propheten. Also alle sind sich einig, alle Menschen, der Jesus ist bedeutend. Ist ein Prophet, jemand Religiöses, jemand Wichtiges, jemand, der einen besonderen Zugang zu Gott hat. Und ich nehme an, wenn man heute die Leute fragen würde, in Überlingen oder Owingen oder Steislingen oder sonst wo, einfach so auf der Straße weg, was hältst du von Jesus? Was denkst du, wer Jesus ist? Da würden wahrscheinlich die meisten schon irgendwie sowas sagen. Ja, der ist wichtig. Gell? Ein bedeutender religiöser Prophet, ein Anführer oder ein Gründer von einer Religion. Also da wären wir uns wahrscheinlich einig. Das ist heute auch nicht so viel anders. Jetzt wissen wir, was die Menschen denken. Und jetzt spitzt Jesus das zu. Nochmal im Hintergrund. Der Flugzeugträger, gell? Wir sehen die Funken von der Flex und das Schweißen und die Soldaten und der Panzerstahl, gell? Diese ganze Energie, diese ganze Kraft, diese ganze militärische Potenz. Und davor steht Jesus ben Josef in Sandalen und in einem einfachen Gewand und stellt die Frage an seinen Jünger und ihr, für wen haltet ihr mich? Was denkt ihr, wer ich bin? Das ist die nächste Folie, Vers 15. Für wen haltet ihr mich? Frage von Jesus an die Jüngergemeinschaft. Frage von Jesus an uns heute. Frage von Jesus an dich. Nochmal im Hintergrund, dieser mächtige Gott, die Power, die Energie. Im Vordergrund ein einfacher Mann mit Sandalen. Mit der Frage, für wen hältst du mich? Was denkst du, wer ich bin? Wer bin ich? Für wen haltet ihr mich? Kirche Lindenwiese, Livi-Familie. wer ist Jesus für euch? Was denkt ihr? Und dann haben wir den Simon, Sohn des Johannes, der haut es gleich raus und er gibt die Antwort. Da sagte Simon, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Also wörtlich ist dieser versprochene Retter, das ist eine Einfügung von dieser Bibelübersetzung, Christus heißt der Gesalbte, also Christus ist der Retter. Gell? Du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Er sieht ganz klar und ganz deutlich etwas, was normale Menschen nicht sehen können. Er sieht die Welt so, wie sie ist. Er sieht sie, wenn man so will, vierdimensional. Er sieht die geistliche Dimension. Und vor dieser geistlichen Dimension sieht er die Schwäche der Stärke und die Stärke der Schwäche. Er sieht Jesus, du. Du bist der Christus. Du bist der, der uns rettet. Von dir kommt Rettung und von sonst niemand. Kein Flugzeugträger der Welt, keine Atombombe der Welt, niemand als du allein kannst uns Sicherheit und Rettung geben. Das ist ein mächtiges Bekenntnis, ein mächtiges Bekenntnis. Und Jesus sagt zu ihm, kannst dich freuen, Simon, Sohn des Johannes. Du kannst dich wirklich freuen, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Ich muss hier gestehen, ich war schon ewig nimmer im Kino. Macht irgendwie gar keinen Sinn mehr in unserer Zeit heute. In den 90ern war das der Hit. Könnt ihr euch vorstellen, in Überlingen, wenn ein neuer James Bond kam, da ist man rausgestanden bis auf die Straße. Da konnten die Autos nicht mehr durchfahren, weil alle ins Kino wollten. Heute ist Kino irgendwie fast langweilig. Jetzt weiß ich, wie das mit diesen 3D-Filmen ist. Da gab es früher die 3D-Brille. Ist das immer noch so? Ja? Also, mit dieser 3D-Brille, wenn man die hat, dann sieht man plötzlich die tiefere Dimension. Man sieht eine dritte Dimension. Und was der Jesus hier zu Petrus sagt, ist, Gott hat dir die 3D-Brille gegeben. Gell? Du siehst die tiefere Dimension. Du siehst jetzt nicht nur, was vor Augen ist. Du siehst nicht nur die militärische Macht, das, was so stark wirkt, sondern du siehst auch die spirituelle Dimension. Und das kannst du nicht aus dir selbst raus erkennen. Das kann kein Mensch aus sich selbst raus erkennen. Nur wenn Gott einem Menschen das ermöglicht, wenn Gott einem Menschen die 3D-Brille gibt. Die Brille, die einem Menschen ermöglicht, auch in die unsichtbare, in die geistliche Welt zu schauen. Und in der geistlichen Welt sehen wir klar, Jesus ist der Retter. Er ist der, der uns rettet. Er ist der Christus, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nicht Geld, nicht Macht, nicht Stärke, nicht Gesundheit, nicht Erfolg, nicht kein Volk, kein gar nichts. Jesus, er hat die Macht. Er ist der, der uns rettet, der uns rausführt. Das erkennt Petrus. Und Jesus sagt, du kannst dich über dieses Bekenntnis freuen. Tatsächlich alle die von uns, die sich haben taufen lassen, bewusst als Entscheidung und das mit einem Bekenntnis verknüpft haben, haben genau dieselbe Brille auf. Die haben auch erkannt in ihrem Leben, ja, es gibt einen, der kann mich retten. Der kann mir Sicherheit geben. Der kann mich beschützen vor meinen Feinden, mich und meine Familie. Und es ist Jesus. Er allein. Das heißt es, wenn wir bekennen, Jesus ist Retter. Das heißt es, wenn wir bekennen, er ist unser, gibt es dieses alte Wort, Heiland. Gell? Von ihm kommt Heil. Von ihm kommt Heilung. Von ihm kommt Glück. Von ihm kommt Sicherheit. Und von ihm kommt eine Zukunftsperspektive, die uns sonst niemand geben kann. Und das alles sagt Jesus da in barfuß in Sandalen vor dieser mächtigen Superwaffe. Und sagt, ich bin's. Und Petrus sagt, du bist es. Du bist es. Und Jesus sagt, du hast recht. Ich bin's. Ich bin es. Und dann kommt dieser enorme Zuspruch an Petrus von Jesus. Und Jesus sagt, darum sage ich dir, du bist Petrus. Das wäre die nächste Folie. Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Du bist Petrus. Jetzt bist du nicht mehr Simon. Jetzt bist du der Fels, auf dem ich meine Gemeinde baue. Warum? Weil du bekannt hast und erkannt hast, wer wirklich Rettung bringt. Nämlich Jesus. Und zwar Jesus allein. Und Thomas hat uns da letzten Sonntag ja ganz eindrücklich mitgenommen. Tine hat uns hier auch schön nochmal eingeführt. Ich glaube, das hat noch eine zweite Dimension, um die will ich es jetzt heute ergänzen. Dieser Zuspruch an Petrus und dieser Zuspruch von Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen auf diesem Felsen von deinem Bekennen und Erkennen. Das sagt Jesus zu jedem, der bekennt und erkennt, du bist Christus. Du bist Christus. Er baut seine Gemeinde auf dem Bekenntnis und auf der Erkenntnis, dass Jesus der Christus ist, der uns rettet. Und jeder, der das weiß, jeder, der das sieht, jeder, der diese Brille aufhat und in die unsichtbare Welt sieht und plötzlich erkennt, das, was so mächtig daherkommt, ist in Wahrheit schwach. Und das, was so schwach wirkt, ist in Wahrheit stark. Der ist Petrus. Der ist der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde baut. Das Wort Gemeinde, das hier steht, Ekklesia, Thomas hat letzten Sonntag auch gesagt, benutzt Jesus nur überhaupt zweimal. Paulus im Neuen, nachher dann in den Briefen kommt es viel öfters, aber Jesus redet nur zweimal dem Wort nach von Gemeinde. Der Sache und dem Sinn nach öfters, aber dem Wort nach redet Jesus nur zweimal von Gemeinde. Einmal in Matthäus 18, da geht es um die Gemeindezucht, da geht es darum, dass die Kirche die Gemeinde einen Unterschied machen soll zu der sie umgebenden Welt. Und hier in Matthäus 16, wo es darum geht, dass er diese Gemeinde baut und niemand diese Gemeinde jemals zerstören kann, weil sie die mächtigste Sache der Welt ist. Jesus formuliert es ja so, nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Wörtlich steht hier, bei Luther lesen wir die Pforten der Hölle. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, ich nenne diese Predigt Höllenfest. Und hier muss ich mich noch ein klein bisschen entschuldigen. Ein bisschen entschuldigen kann man sich nicht, das tut mir leid. Am Freitag kam jemand zu mir und sagte, Dan, was feiern wir für ein Höllenfest am Sonntag? Ich meinte Höllenfest, nicht Höllenfest. Aber die deutsche Sprache, schwierig. Ich bereue schon wieder, dass ich keine Anglizismen benutzt habe, um diese Predigt anzukündigen. Da wäre es eindeutiger gewesen. Höllenfest war die Idee, nicht Höllenfest. Weil Luther an dieser Stelle davon redet, dass nicht mal die Pforten der Hölle die Gemeinde überwinden können. Was hier aber wirklich steht, ist gar nicht Hölle, sondern Hades. Der Hades. Der Hades ist das Totenreich. Das ist da in der Vorstellung der Menschen im Alten Testament, wo die Toten sind. Das Reich der Toten, das ist der Hades. Und Caesarea Philippi, ich habe es ja vorher gesagt, gab es ja dieses große Felsentor, wo man gemeint hat, das wäre der Eingang zum Hades. Also die Pforten des Hades, des Totenreiches, können die Gemeinde nicht überwinden. Aber wenn man genauer hinschaut, dann merkt man ja, eigentlich ist das hier ja, das klingt sehr defensiv, aber es ist eigentlich offensiv. Zunächst mal, was wird hier gesagt? Es geht, wie es diese Übersetzung auch zum Ausdruck bringt, um die Macht des Todes. Nicht einmal die Macht des Todes kann die Gemeinde überwinden. Und der Tod ist die mächtigste Macht, die es in dieser Welt gibt. Wenn man tot ist, ist man aus dem Game. Da kann man nicht mehr weitermachen. Wenn man tot ist, kann man nicht mehr Fußball spielen, da kann man nicht mehr reden, da kann man nicht mehr gestalten, da kann man keine Politik mehr führen, kann man auch keine Kriege mehr führen. Wer tot ist, ist tot, der ist raus aus dem Spiel. Der hat nichts mehr, keine Macht mehr. Seine Gedanken und Ideen, die können natürlich noch nachwirken, aber als Mensch ist man raus. Es gibt keine stärkere Macht in dieser Welt wie der Tod. Und Jesus sagt, doch, es gibt eine stärkere Macht wie der Tod und das ist die Gemeinde. Das ist seine Kirche, die ist mächtiger als der Tod. Und jetzt ist hier von den Pforten des Totenreichs die Rede. Und wenn man mal genauer anschaut, wo fallen Festungen? Die Stadt Überlingen wurde zweimal erobert. Einmal im Mittelalter von einem Raubritter. Wie hat er das getan? Mit seinem Eisenfuß das Tor aufgedrückt irgendwie. Dann nach dem Dreißigjährigen Krieg, im Dreißigjährigen Krieg wurde Überlingen nochmal erobert. Wieder wo? Am Tor. Man hat das Tor weggesprengt. Es war zu schwach befestigt. Wenn das Tor fällt, fällt die Festung. Wenn das Tor fällt, fällt die Stadt. Wenn das Tor fällt vom Totenreich, dann fällt das Totenreich. Also hier ist es eigentlich so formuliert, als wäre die Gemeinde in der Offensive. Die Gemeinde ist auf dem Eroberungsfeldzug und nicht in der Defensive und muss sich hier irgendwie gegen die Hölle oder sonst irgendjemand verteidigen oder gegen das Totenreich. Ganz im Gegenteil, die Gemeinde ist in der Offensive und zuvorderst steht Jesus, der tot war und wieder lebendig wurde. Und deshalb gehören zur Gemeinde immer die Lebendigen und die Toten. Und am Ende wird alles vereint sein unter Jesus. Die Lebendigen und die Toten. Nicht mal die Macht des Todes kann die Gemeinde aufhalten. Und deshalb ist die Gemeinde sehr, sehr, sehr viel mehr als nur irgendein Verein, eine Institution, eine Anhäufung von Menschen, die halt sich in ihrer Freizeit hier irgendwie beschäftigen. Jesus ist am Werk in dieser Gemeinde. Und Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und diese Gemeinde ist unzerstörbar, unkaputtbar, untötbar. Das finde ich so enorm und auch so enorm tröstlich. Niemand kann die Gemeinde zerstören, niemand kann sie kaputt machen, kein Mensch, niemand. Und niemand kann sie auch unabsichtlich irgendwie durch schlechte Leitung oder fahrlässige Dinge kaputt machen. Das beruhigt mich als Gemeindeleiter. Ich kann es nicht unabsichtlich irgendwie gegen die Wand fahren und die ganze Gemeinde zerstören. Dieser Gedanke ist auch eine Hybris in sich. Nein, Jesus baut die Gemeinde und niemand, kein Mensch, kann die Gemeinde kaputt machen. Ja, es stimmt natürlich schon. Das ist wie die andere Seite, die Frage, die mich dann auch umgetrieben hat. Die Gemeinde, die Kirche, und wenn ich jetzt von Kirche rede, meine ich sowohl die Ortsgemeinde wie auch das Kollektiv, die Summe der Ortsgemeinden, und die Summe der Ortsgemeinden ist mehr als nur die Ortsgemeinde, die weltweite Kirche. Wenn man so will, die Kirche in Westeuropa ist auf dem Rückzug. Ich habe hier das Bild von so einer Kirchenruine. Die Zustände sind dramatisch, das kann man schon nicht anders sagen. Ich bin engagiert beim Arbeitskreis christlicher Kirchen in Überlingen und es ist belastend zu sehen, in welchem Tempo die Kirchen hier rückwärts unterwegs sind. Als wir vor 10 Jahren angefangen haben, habe ich das Gefühl gehabt, viele Kirchen sind so im Rückbau und jetzt habe ich das Gefühl, geht der Rückbau so. Man kann wirklich zuschauen, wie schnell der Rückbau geht und die Institution kommt kaum hinterher und schon muss sie noch mehr zurückbauen. Das schwindet in einem atemberaubenden Tempo, der Einfluss der Kirchen als Ganzes in Europa oder zumindest jetzt in der Welt, in der ich kenne, in Mitteleuropa. Das ist enorm. Wie passt es damit zusammen, dass Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, nicht mal die Macht des Todes kann diese Gemeinde überwinden. Und gleichzeitig sind wir umgeben von Kirchen, die schrumpfen, die immer kleiner werden, immer älter werden und wenn kein größeres Wunder passiert, eigentlich gar nicht mehr da sind. Wie soll das gehen? 2 Dinge sind mir da wichtig. Ich meine, wenn man das vertikal betrachtet, also durch die Zeit, dann sehen wir, Jesus baut seine Gemeinde. Er baut diese Gemeinde, so oder so. Und diese Gemeinde hat alles überstanden, alle Kriege, Hungersnöte, Seuchen, alles, durch die Zeit. Seit Pfingsten gibt es die Gemeinde und die hat alle Krisen bewältigt. Das heißt aber nicht, dass alle Ortsgemeinden alles überstanden haben oder alle Gemeindebewegungen. Vielleicht müssen wir schon mit der Tatsache uns auseinandersetzen, dass es in 200 Jahren vielleicht keine Lindenwiese mehr gibt oder keine Täuferbewegung mehr. Es mag sein, dass einzelne Gemeinden sterben, vielleicht sogar einzelne Konfessionen. Aber die Kirche als Ganze, die wird weitergehen. Die wird weitergehen. Und vielleicht erleben wir noch, dass sich die Zeit wendet. Vielleicht erleben wir noch eine Wende, dass Jesus wieder die Gemeinde aktiviert, dass Jesus die Menschen wieder ruft und dass die Gemeinde wieder stark wird, wirklich stark und in unserer Gesellschaft auch prägt. Ich bin mir nicht so sicher. Ich hatte wenig Hoffnung, dass ich das noch erlebe, aber jetzt habe ich wieder mehr Hoffnung. Wir sind in so einem Umbruch. Wir hatten jetzt gerade den Alpha-Kurs, also so einen Glaubenskurs. Und da war eine Kleingruppe. Und in meiner Kleingruppe waren 2 junge Männer ohne christlichen Hintergrund. Der eine islamisch, der andere auch ganz normal. Und beide haben auf eine Art eine Gotteserfahrung gemacht, die sie dazu gebracht hat, im Pfarramt anzurufen, im Katholischen, um zu sagen, sie würden gerne die Eucharistie nehmen. Sie möchten mit dem Jesus. Und das Pfarramt sagt, geht nicht, erstmal Alpha-Kurs machen. Und so sind sie dann zum Alpha-Kurs gekommen. Schöne Sache. Und ich frage mich, ist das die Ausnahme oder sind es vielleicht die Vorboten von etwas viel Größerem, was noch auf uns zukommt. Und wir ahnen gar nicht, was uns noch erwartet. Ich weiß nur eins, wenn das kommt, dann werden wir uns als Gemeinde warm anziehen müssen und ich frage mich, ob wir überhaupt in der Lage sind, Menschen, die ganz frisch zu Gott kommen, in großer Zahl zu integrieren. Weil wir sind noch viel zu sehr Kulturchristen, viel zu sehr meinen wir, Christsein ist eine bestimmte Art, wie man sozialisiert ist, wie man redet, wie man sich anzieht und wie man sich benimmt. Wenn wir das nicht ablegen, glaube ich, haben wir keine Chance, dann wird es neue Kirchen geben. Viele verschiedene neue Kirchen und die alten werden sterben. Also es gibt Hoffnung, vielleicht sind es die ersten Vorboten. Jesus baut seine Gemeinde mit uns oder ohne uns. Also er wird es tun. Wie auch immer das sich nachher dann entwickelt. Das macht mir sehr viel Hoffnung, auch wenn es im Moment nicht danach aussieht, als würde es den großen Schwung geben. Aber alles verändert sich gerade. Von dem her gibt es auch hier Hoffnung. Wir haben es jetzt von der Vertikalen betrachtet. Jesus baut seine Gemeinde durch die Zeit, durch alle Krisen hindurch, aber auch auf der Horizontalen kann man erkennen, dass Jesus seine Gemeinde baut. Ich habe zwei Artikel gelesen. Die haben mich komplett geflasht, als ich darüber nachgedacht habe. Die lesen sich so unscheinbar. Das wäre die nächste Folie. Da geht es um unsere Feinde. Gell? Seit Deutschland so aufrüstet, haben wir aber plötzlich ganz viele Feinde. Im Iran, einer der Feinde gerade, die am schnellsten wachsende Kirche weltweit ist wo? Im Iran. Kann man sich das vorstellen? Da beißt sich einer gerade mit drei Flugzeugträgern die Zähne aus, gell? Die ganze militärische Potenz scheitert und Jesus ist ja scheißegal. Der wirkt mitten im Land drin, gell? Und die Menschen kommen zum Glauben. Der baut da seine Gemeinde mittendrin, wächst da eine Gemeinde. Und wir haben ja gar keine Ahnung, was das heißt. Ich denke nur, es heißt, wir sollten keinen Krieg führen mit den Menschen, weil da immer mehr Geschwister von uns sind. Und wir wissen gar nicht, was das nachher mit dem Land macht. Die Leute lesen ja die Bibel, die lesen die Bergpredigt. Die werden bekennen, Jesus ist mein Retter und niemand sonst. Und mit diesem Bekenntnis ändert sich alles. Und dann hier, China. Das Land mit den meisten Christen weltweit ist China. Kann man sich das vorstellen? Das Land mit den meisten Christen weltweit, China. 100 Millionen Menschen lesen dort regelmäßig die Bibel. 100 Millionen Menschen. Das finde ich komplett wild. Weil im Moment nimmt man ja diesen chinesischen Staat als so übermächtig wahr, als so super weise, als so super stark. Die beherrschen alles, die wissen alles, sehen alles schon im Voraus und wir sind nur noch alle. Aber mit dem wird er nicht fertig. Gell? Mit dem, dass Jesus Menschen ruft, wird auch dieser chinesische Staat nicht fertig. Und jetzt sind da 100 Millionen Menschen, die von der Feindesliebe lesen. 100 Millionen Menschen, die entdecken, dass Jesus der Retter ist, dass er sie führt, dass er ihnen Perspektive gibt. Das muss man sich mal überlegen. Da kann doch keine Atombombe mithalten von der Wirkung her. Das verändert die Welt vielleicht sehr, sehr, sehr viel mehr und nachhaltiger als alle Waffen. Jesus, unser Retter, der tut sein Werk und die Gemeinde wächst durch alle Zeiten hindurch. Natürlich kann man jetzt sagen, naja, okay, das ist ja super, dann lehnen wir uns zurück, gehen wir jetzt zum Grillen. Jesus macht sein Werk, mit oder ohne uns, können wir entspannt dabei bleiben. Jein. Jesus sagt auch noch andere Dinge und das muss ich jetzt hier noch erwähnen, wenn es um den Felsen geht, hat Jesus noch ein anderes Wort. Das ist am Ende der Bergpredigt, da bringt er dasselbe Wort mit dem Aufbau auf dem Felsen. Und manchmal frage ich mich, Jesus war, glaube ich, kein Zimmermann, der war ein Maurer. Der redet ständig vom Bauen und von Steinen und von Fundamenten und ganz wenig vom Holz, interessanterweise. Und er sagt Folgendes, gell? Denn wer diese meine Rede hört, und da geht es um die Bergpredigt, gell? Feindesliebe und Teilen, großzügig sein und Auge ausreißen und so weiter. Wer diese Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Also Jesus baut seine Gemeinde auf was? Auf dem Felsen unseres Erkennens und Bekennens. Jesus, du bist der Herr. Und vermutlich die Gemeinden oder das, was jetzt passiert ist, dass zunehmend nur noch Gemeinden übrig sind, die das auch bekennen. Jesus, du bist der Retter, du bist der Herr. Und wir können bauen auf dem Felsen, indem wir hören, was Jesus gesagt hat und das auch tun. Gehen wir nochmal in die 90er zum Schluss. Ich habe sie hier dabei nochmal. Also in den 90ern stand es schon schlecht um die Kirche. Gell? Da hat man der Kirche schon gar keinen Wert mehr gegeben. Da hat man schon gesagt, das hat irgendwie nicht mehr viel Wert. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man hier nur Zombies, gell? Auf diesem Bild. Das ist meine Vergangenheit. Kreidler gibt es schon lange nicht mehr. Gell? Discmans, die findet man nur noch auf dem Elektroschrott. CDs, ja, gibt es glaube ich schon noch, verstaubt irgendwo. Nirvana, tot. Also mich Kurt Cobain ist tot. Swiss Air, pleite. MTV, das war unser soziales Medium, hat abgeschaltet. Alles weg, das ist alles weg. Gell? Aber die Kirche gibt es immer noch. Die gibt es immer noch. Alles, was so mächtig schien und so bedeutend und so gewichtig und viel interessanter wie die Kirche, als ich jung war, alles weg. Rothändle wurde übrigens verboten. Gibt es auch nicht mehr. Gell? Alles weg. Aber die Kirche ist immer noch da. Und das wäre meine Einladung zum Schluss. Jesus baut seine Gemeinde. Und Dennis, gibst du mir noch die letzte Folie, bitte? Heute haben wir ein bisschen längere Themen hier. Jawohl, noch eine Folie weiter, bitte. Yes, danke schön. Jesus baut seine Gemeinde. Und sie kann niemand zerstören. Gell? Niemand kann sie zerstören. Sie wächst durch Raum und Zeit. Und überall da, wo Menschen bekennen, ja, Jesus, du bist mein Retter und ich erwarte mein Heil von dir und nicht von Macht oder von Geld oder von sonst irgendwas, auf diesem Felsen baut Jesus seine Gemeinde. Und mein Werben ist, die Gemeinde nicht nur als einen Verein zu sehen, nicht nur als etwas Optionales, sondern Jesus selbst ist in dieser Gemeinde am Werk und er ist auch in unserer Gemeinde am Werk. Und wer Teil dieser Gemeinde ist, wer sich da einbringt, der kann diesen Jesus auch erleben. Jesus bei der Arbeit, wie er seine Gemeinde baut und in die Zukunft führt. Seid dabei. Amen. So, und jetzt gehen wir dann zum Abendmahl. Ich bitte mal die Band nach vorne, die machen sich bereit. Und dann werde ich das Abendmahl noch einführen. Ja, ihr dürft schon mal aufstehen, nach der langen Sitzenszeit, genau, sich strecken und recken und bereit machen, zu empfangen. Gell? Worum es im Kern bei unserem Glauben geht, das ist, dass wir von Jesus alles erwarten. Heil, Rettung, Sicherheit, dass er uns satt macht und dass er uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen und uns durchträgt durch diese Zeit bis in die kommende Welt. Und im Abendmahl verdichtet sich das, da können wir das wirklich zu uns nehmen, da können wir Jesus in uns aufnehmen und die Hoffnung und die Verheißung, die da drin liegt. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer dürsten. Und wir sind umgeben mit einer Welt voller Götter, die versprechen uns so viel Sicherheit und so viel Freude und so viel Glück und was auch immer. Kommt zu Jesus. Geht zum Abendmahl in dem Wissen und in dem Bewusstsein, ich will alles von ihm erwarten. Heute bin ich der Fels, auf dem er seine Gemeinde baut. Ich bete und dann gehen wir zum Abendmahl. Da kann man dann einfach nach hinten gehen. Es sind mehrere Schlangen. In aller Ruhe, es kommt jeder dran. Einfach ruhig, wenn es Platz ist, nach hinten gehen, sich anstellen. Dann gibt es Brot und Wein oder Traubensaft. Und hier vorne steht auch noch unser Gebet und Segnungsteam im grünen Schal. Erkennt ihr die bereit? Und die beten gerne für euch, wenn du noch einen Zuspruch brauchst, wenn du jemanden brauchst, der dich berührt, der dich anschaut, der dir noch was zuspricht. Ich bete. Danke, lieber Jesus, dass du unser Retter bist, dass du Christus bist. Und ich bitte dich, dass du jedem die Augen dafür öffnest und dass wir klar sehen, wer du bist. Und dass der Schwache stark ist und das Starke schwach. Stärke du uns jetzt bitte durch das Abendmahl, sodass wir in diesem Wissen, in diesem Erkennen und Bekennen unser Leben gestalten und unsere Gemeinde bauen können. Amen.